Ja, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Brichter und Bell. Schön, dass ihr bei uns seid. Und wir haben heute einen ganzen Strauß von Themen dabei. Und das spielt so ein bisschen thematisch einmal in den USA. Und damit geht's auch los. Und dann schauen wir natürlich nochmal nach Deutschland und insgesamt auch auf die Aktienmärkte. Aber erstmal ein Blick auf die Federal Reserve, die US-Notenbank und den neuen, ja gar nicht mehr so neuen Chef Raimund, Kevin Warsh. Der senkt die Zinsen schon wieder nicht. So, das ist die Meldung dieser Woche. Und Donald Trump, ich weiß nicht, wie findet der das? Wird der da toben oder ist das für ihn gar nicht so schlimm, weil er damit gerechnet hat? Vielleicht erstmal ein Grund, oder was ist da los?
Ja, hallo ihr da draußen. Ich muss jetzt ein bisschen lächeln, Etienne, weil tatsächlich die Markterwartungen ja sogar in die andere Richtung gingen. Er könnte, so hieß es, die Zinsen sogar erhöhen, weil er ja immer betont, wie sehr er auf eine Inflationsrate von maximal 2% setzt und die liegt ja deutlich drüber. Und dann gab es ja tatsächlich im Vorfeld da Spekulationen, immerhin mit einer über 30%igen Wahrscheinlichkeit wurde damit gerechnet, dass die Zinsen sogar angehoben werden. Ich frage mich, wie es zu diesen Spekulationen überhaupt kommen konnte. Ich fand die von Anfang an absurd und das ist natürlich auch ein Thema, was Donald Trump betrifft. Dann hätte der natürlich sofort angerufen und hier, Kevin, was erlaubst du dir eigentlich? Mhm. Wie soll man sich das vorstellen? Also tatsächlich, das war für mich außer Reichweite, diese Erhöhung. Und ich weiß auch nicht, wie die darauf kommen. Und jetzt geht's ja schon weiter. Jetzt sagen die, ja, er hat ja wieder betont gestern, also ich sag gestern, ja, wir nehmen das am Donnerstag auf, ihr da draußen. Deswegen, klar, war diese Pressekonferenz gestern, aber ihr hört es vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt. Also, auf der Pressekonferenz hat er wieder betont, wie sehr er gegen die Inflation angehen will und dass das sein Hauptziel ist. Ja, sorry, und jetzt rechnen die Märkte damit, dass er im September die Leitzinsen anheben wird. Ausgerechnet im September, natürlich, dann ist noch ein bisschen Zeit bis zu den Zwischenwahlen in den USA im November, aber trotzdem, je näher dieser Zwischenwahltermin rückt, desto weniger, und das ist meine feste Überzeugung, wird Kevin Warsh, wird die Notenbank ihm da irgendwas zwischen die Beine werfen. Also ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, dass im September erhöht wird. Obwohl, und das ist ja das Interessante, die Meinungen innerhalb des Boards, also innerhalb der Notenbank, gar nicht so einheitlich waren.
Ja, absolut, das ist spannend. Also 9 der 12 Mitglieder haben für die erneute Zinspause, muss man ja sagen. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen beim letzten Mal darüber geredet, gestimmt. Aber 3 waren dagegen. Also da gab es Widerspruch. Wofür spricht das?
Jetzt kommt es wirklich darauf an für Kevin Warsh. Der will ja aus meiner Sicht die gesamte Notenbank ein bisschen umbauen, was ich durchaus für nicht ungefährlich halte. Können wir auch nochmal drauf eingehen. Jetzt kommt es wirklich darauf an, wie Kevin Warsh jetzt innerhalb der nächsten Wochen und Monate auch für seine Pläne innerhalb des Führungsgremiums werben kann und sich da auch Verbündete holen kann. Das wird ganz entscheidend sein, glaube ich.
Ja, was sind die konkreten Pläne, die dich da immer wieder so dran festhalten lassen? Das ist der Abbau der Bilanz, das, was wir schon mal besprochen haben?
Da können wir gleich noch drauf kommen, weil das, finde ich, tatsächlich ist einer der wichtigsten Merkmale. Aber ganz offensichtlich jetzt auch nach außen hin ist die Kommunikation. Und das, ich habe mir gestern die gesamte Pressekonferenz bei einem Glas Wein auf der Terrasse sitzend angehört.
Genial. Muss ich gestehen. Andere gucken Fußball oder weiß nicht und du guckst dir sowas
an. Ja, ich gucke es dir nicht an, ich habe es mir angehört, nur mit einem Wurm im Ohr und habe den Blick auf meinen Gartengenossen und auf meinen Sprudelstein, um es mal hier ein bisschen plastisch zu machen. Nee, schön. Auf jeden Fall war es aber tatsächlich so, dass er da Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt
bin ich ja, der Sprudelstein hat dich verwirrt. Naja, du wolltest ja, neben der den
Abbiel. Ah ja, die Kommunikation war es. Ja, logisch. Das hat man gemerkt. Er will das völlig ändern. Also sagen wir mal so. Also die Mitteilung von gestern, die FED oder die Notenbank gibt ja immer Mitteilungen raus. Die war wieder sehr sehr knapp. Ich glaube 3 oder 4 Absätze nur. Ganz ganz knapp gehalten. Das ist was Gutes sogar, denn ich erinnere mich an die letzten Jahre, ja fast Jahrzehnte, an diese Mitteilungen dieser Notenbank, die dann oft ellenlang waren und Formulierungen enthielten, in die man alles und nichts hineindeuten konnte. Diese langen Mitteilungen sind tatsächlich aus meiner Sicht so überflüssig gewesen wie nur was. Das ist eine gute Sache, dass er das jetzt auf das Wesentliche beschränkt. Und was er aber auch noch vorhat, ist, dass die Notenbank nicht mehr so eine Guidance geben will. Guidance, also eine Führung, ja, ungefähr das wird die Richtung sein, in der wir beim nächsten Mal entscheiden werden. Das will er überhaupt weglassen. Und er sagt sogar, wir wollen gar nicht selbst bestimmen, so wie wir die Notenbankzinsen festlegen. Das ist jetzt meine Interpretation. Sondern, jetzt pass mal auf, wir wollen das die Märkte bestimmen lassen. Wir wollen viel mehr auf die Märkte gucken und wie die reagieren und was die machen. Und das soll für uns eigentlich der Hauptfaktor sein für unsere Entscheidungen. Und bisher war es ja oft so, dass die Märkte auf die Notenbank geguckt haben und dachten, naja, okay, die wissen mehr. Die wissen auch nicht mehr über die Inflation, über die Wirtschaft. Das wissen wir alle. Also da ist es die gesamte, auch das ist gar nicht so falsch von Herrn Worsch, diese Meinung, dass die Märkte insgesamt, die ja so viel intelligente Analystinnen und Analysten haben und Fachleute und in diesen Marktbewegungen komprimiert sich das ja alles. Und die Notenbank, die hat natürlich auch ein paar gescheite Leute, aber das ist ja nur ein kleiner Haufen da, im Vergleich dazu. Und da sagt er, ja, die Märkte wissen es im Zweifelsfalle besser und wir wollen uns viel mehr an den Märkten orientieren. Was natürlich zu der Folge führt, und das hatten wir vor der gestrigen Sitzung, ich sag immer gestrig, aber auch vor der letzten Sitzung gemerkt, ja, die sind dann unsicher, die wissen gar nicht, was passiert, ne? Weil man eben diese Guidance nicht mehr hat. Okay, das wird eine Folge sein und wenn dann mal eine überraschende Zinserhöhung kommt oder auch eine überraschende Zinssenkung, wird es auch möglicherweise stärkere Reaktionen an den Märkten geben.
Total spannend und Worsch hat ja auch gesagt, er will, weil es dreht sich ja immer um das Thema Inflation bei dem Ganzen, da hat Donald Trump natürlich gar nicht so einen geringen Anteil, also einen sehr großen durch den Krieg im Iran natürlich. Worsch hat eine Sondereinheit angekündigt, die den Ursachen der Inflation nachgehen soll, finde ich ganz lustig. Und gleichzeitig sagen ja Kritiker, also selbst wenn die Zinsen jetzt erhöht werden, kannst du damit die Hauptursache der Inflation gar nicht bekämpfen. Das wäre nämlich quasi ein Ende der Energiekrise. Und das gibt's ja erst, wenn es einen Frieden gibt zwischen USA und Iran. Also ist eigentlich Donald Trump wieder am Zug.
Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du da ansprichst. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, aber lass uns erstmal damit beginnen. Selbstverständlich. Die Inflation ist jetzt hauptsächlich getrieben, hauptsächlich durch die Energiepreise. Ja? Und dagegen kann die Notenbank tun, was sie will. Sie kann es nicht. Ne? Sie müsste selbst, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, sie müsste selbst jetzt Öl nach Öl bohren, das in Tanker laden und irgendwo hin verschiffen. Oder die USA, die produzieren ja selbst, aber sie müsste wahrscheinlich die Welt beliefern, denn die USA ist ja auch das Schizophrene. Die USA selbst produzieren genug Öl und das produzieren sie für ihren eigenen Bedarf. Aber sie sind trotzdem betroffen, weil der Weltmarkt eben vom Iran-Krieg betroffen ist und die Weltmarktpreise auch die Preise in den USA bestimmen. Das ist so ein bisschen die Krux dabei. Aber die Notenbank kann dagegen überhaupt nichts machen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Die Notenbank kann mit ihren Zinsen auch nichts gegen die Inflation generell machen. Was sollte es für eine Inflationsrate, für einen Sinn, für eine Folge haben, wenn die Notenbank jetzt um 0,25 Prozentpunkt ihr Leitzins anhebt oder dann vielleicht in der nächsten Sitzung nochmal um 0,25 Prozentpunkt? Wieso sollte die Inflation damit gedrückt werden? Ich sage eher, es ist umgekehrt und die Vergangenheit zeigt ja auch das als Beispiel. Zuerst steigt die Inflationsrate, das ist der Auslöser und dann reagieren Notenbanken, dann reagieren die Zinsen. Und die Notenbanken sind sogar welche, die meistens noch später reagieren, denn zuerst reagieren die Zinsen an den Märkten, an den Finanzmärkten. Die bestimmen ja auch die Zinsen weniger im kurzfristigen Bereich, da hat die Notenbank selbstverständlich ein ganz großes Wort mitzureden, aber im langfristigen Bereich, also was zum Beispiel den 10-Jahres-Zins anbelangt, der ja für die Wirtschaft, und darüber haben wir auch schon gesprochen, eigentlich der richtige Leitzins ist, denn Investitionen werden ja mit langfristigen Krediten finanziert. Und wenn dieser langfristige Zins steigt oder fällt, das ist ja das Entscheidende. Und das tut, er steigt meistens, wenn die Inflation zulegt. Und das ist aber auch eher eine Reaktion. Ja, soweit so gut. Aber man kann dagegen jetzt von der Notenbank, zurück zur Notenbank, eben nichts tun. Man kann sich nur anpassen, die Zinsen auch erhöhen und dann so tun, als ob man was, ich sag das mal ganz provokant, so tun, als ob man was tun könnte. Und die Psychologie ist ja auch das Wichtige in diesem Fall. Alle sagen ja, ja, die Notenbanken haben nun mal einen guten Ruf und man denkt, die wüssten mehr als viele andere, wissen sie aber nicht. Und wenn die eben dann den Zins erhöhen, soll das als Signal gelten, ja, wir tun was gegen die Inflation. Aber ich glaube tatsächlich, das ist mehr Schein als der tatsächlichen Realität geschuldet.
Also insgesamt ein total undankbarer Job eigentlich für Kevin Warsh, wenn wir das mal kurz zusammenfassen, oder? Was
er
da im Moment
macht. Ja, er hat es sich aber ausgesucht. Er macht auch nach außen hin, also zumindest auf der PK, soweit ich es hören konnte, eine ganz gute Figur, hat auf jede Frage eine teilweise auch spritzige, witzige Antwort. Schön und gut. Und jetzt kommen wir vielleicht aber nochmal zurück auf das, was er eigentlich vorhat. Und das ist ja auch das Gefährliche. Und da kommen wir wieder auf die langfristigen Zinsen zurück. Die sind nämlich in den USA auch gerade wieder in den letzten Wochen wieder deutlich nach oben gegangen. Jetzt sagen viele, ja, das ist der Ölpreis schuld, wenn der Ölpreis steigt, Inflationsängste. Nicht mal die halbe Wahrheit, denke ich. Denn dieser langfristige Zins am US-Anleihemarkt, nehmen wir als Beispiel eben die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen, der wird von viel, viel mehr Faktoren bestimmt als nur von der Inflation. Zum Beispiel von der vom Finanzierungsbedarf. Denn wenn viele Leute Kredit aufnehmen wollen, viele Unternehmen oder der Staat, dann wird sich das automatisch auch auf die Zinsen auswirken. Das heißt, man muss dann höhere Zinsen zahlen. Und das tun ja im Moment viele. Der Staat, der US-Staat, hohe Kosten wegen des Iran-Krieges, der muss richtig, richtig viel finanzieren. Und die Unternehmen, darüber berichten wir auch, laufen wegen KI. Was investieren die alles? Was nehmen die für Kredite auf? Zum Beispiel eben Amazon, Alphabet, wie sie alle heißen, die nehmen auch riesige Kredite auf. Und all das sorgt auch dafür, dass die Zinsen im langfristigen Bereich zulegen. Dazu kommt das Ausland. Japan oder wie auch immer, viele andere Länder, die jetzt ja in US-Staatsanleihen investiert sind, die ziehen sich aus verschiedenen Gründen auch sukzessive aus den Staatsanleihen der Amerikaner zurück. Das heißt, auch das bedeutet tendenziell ein höherer Zins, wenn weniger Nachfrage da ist, wenn weniger US-Staatsanleihen aus dem Ausland nachgefragt werden. Also das ist nur mal diese drei Beispiele. Das ist ein Konglomerat aus verschiedenen Faktoren, die auf diesen Zins einwirken. Und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Was er Warsh vorhat, ist, er will die Notenbankbilanz schrumpfen. Wir haben darüber geredet. Er will also das vieles von dem abbauen, was in den letzten Jahrzehnten, und es geht wirklich um Jahrzehnte, also seit 2008, seit der Finanzkrise sind die Notenbankbilanzen kräftig aufgepeppt worden, also aufgebläht worden. Und das will er zurückführen. Und alle meinen, ja, er will damit das normalisieren. Das höre ich so oft auch von vielen Experten. Ich höre sehr oft, auch gestern habe ich das bei CNBC gehört, die Konferenz und auch viele Experten bei CNBC, das ist der amerikanische Nachrichtensender, die auch da meinen, ja, das würde dann quasi eine Normalisierung bedeuten, der Notenbankbilanz. Ich sage, ja, auf den ersten Blick schon, weil sie ja erst seit 2008, seit der Finanzkrise so aufgebläht worden sind. Aber auf den zweiten Blick, und jetzt kommt eben das ins Spiel, was ich seit Jahren betreibe, ich analysiere das unser Finanzsystem. Und auf den zweiten Blick ist es nämlich so, dass das Finanzsystem gar nicht mehr bestehen kann ohne diese notenbankliche Stütze. Denn der Fakt ist, wenn die Notenbank ihre Bilanz abbaut, müssen all die Schulden, die darin gefangen sind, die müssen von der Allgemeinheit, dann von den Privatleuten, von der Wirtschaft und vom Ausland getragen werden. Das heißt, die Schulden, die kann man nicht einfach tilgen, zurückgeben. Das geht nicht. Die Schulden bestehen und sie müssen dann nur auf andere Schuldtern verlagert werden. Und genau das ist das große Problem seit der Finanzkrise. Die Schultern der gesamten Wirtschaft sind zu klein, um das alles noch tragen zu können. Das ist zumindest meine Analyse. Ich weiß, dass da viele andere Meinung sind. Und deswegen wird das, was Kevin Warsh vorhat, die Bilanz abzubauen, Er kann es probieren, aber es wird früher oder später scheitern. Zumal er ja auch noch Folgendes vorhat. Er sagt ja, wir wollen vor allen Dingen langfristige Schulden abbauen. Ja, also, Entschuldigung, die langfristigen Staatsanleihen abbauen. Und wenn überhaupt, dann noch eher kurzfristige Staatsschulden in unsere Bilanz nehmen. Was bedeutet das denn? Dass weniger Nachfrage nach langfristigen US-Staatsanleihen, mehr Nachfrage möglicherweise nach kurzfristigen. Das kann die kurzfristigen Zinsen vielleicht im Zaum halten. Aber die langfristigen Zinsen in den USA würden damit noch weiter nach oben gehen. Das bringt da eine weitere Spirale in Gang. Die USA können sich irgendwann nicht mehr finanzieren. Also das wird noch auf Herrn Warsh zukommen, wenn er das tatsächlich so vorhat, wie er es sagt. Und jetzt kommen wir zu Donald Trump zurück. Ich glaube, das versteht Donald Trump einfach nicht. Donald Trump versteht Zinsen rauf, Zinsen runter, ja. Und Warsh hat ja auch gesagt, vielleicht eher Zinsen runter. Aber er hat dann auch gesagt, aber dafür auch die Notenbankbilanz abbauen. Und das ist das Gefährliche, was Donald Trump meiner Meinung nach, was viele gar nicht verstehen. Die Zeit wird es zeigen. Mal gucken, ob wir das im Podcast dann, wenn es soweit ist, auch noch begleiten können.
Ich sag doch, kein leichter Job für Kevin Warsh.
So ist es.
Aber könnte das dein Crash-Szenario auch so ein bisschen unterfüttern?
Welchen Crash meinst du jetzt? Du meinst den Geldcrash generell?
Ja, den Reset-Gedanken, den du ja
Reset,
auch hast.
Reset, genau, den Reset, ja. Ja, das läuft schon in die Richtung. Nur die Richtung ist die, dass vor dem Reset eigentlich die Notenbanken alles daran setzen werden, ihn nochmal hinauszuzögern und ihn zu verhindern. Und das wiederum bedeutet das Gegenteil, dass sie nämlich wieder ihre Bilanz ausweiten. Was Warsh ja sagt, was er nicht will. Und da glaube ich, wenn solche Szenarien drohen, und das geht dann von der Kredit, von der Finanzindustrie aus, von der Kreditwirtschaft tatsächlich, wenn es da Probleme gibt, die könnten auch schon relativ rasch kommen. Wir haben ja über diese Finanzierungseskapaden gerade in der Chip- und KI-Industrie gesprochen, wo dann sich gegenseitig Kredite gegeben werden, um die eigenen Verkäufe dann zu finanzieren, dass da irgendwann mal was platzt. Noch ist nichts bruchreif, aber dass da irgendwie mal ein Schuldner in die Bredouille kommt und dann ein zweiter. Und dann haben wir den Salat, dann hat auch Kevin Warsh den Salat und dann kann er wirklich nur wieder einschreiten, indem er die Bilanz ausweitet, indem er Anleihen kauft. Und dann werden wir sehen, ob das dann diesen Reset verhindert. Da sind wir gespannt. Ich könnte mir vorstellen, es geht noch mal. Aber die Frage ist tatsächlich, warten wir erstmal ab, noch sind wir soweit nicht.
Okay, aber dann lass uns doch direkt mal unsere beiden Hörer-Mails dazu nehmen, die wir nämlich zu genau dem Thema haben. Ich hatte ja am Anfang ein bisschen großspurig erzählt, dass wir auch noch auf Software und auf Deutschland gucken. SAP passt ja alles zusammen. Vielleicht machen wir das nach unserer Sommerpause. Hier, kleiner Spoiler, die machen wir nämlich dann im August. Aber lass uns unsere beiden Hörerfragen nehmen. Wir haben einmal von Werner eine Mail. Der schreibt, er hört mit großem Interesse uns zu und hat einen Vorschlag. Er hätte eine kleine Sammlung von Artikeln, die von einem starken Crash der KI-Aktien und anderer überteuerten Sektion an der Börse waren und er wird gerne mal das Thema bei uns im Podcast hören und sehen und eine Einschätzung dazu.
Ja, ich glaube, es war sogar ein Vorschlag von Werner, dass wir das mal als Thema machen, als ganzes Thema, ja. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber ich glaube, wir können das eigentlich relativ kurz machen. Mögliche Crash-Szenarien gibt es, ja, selbstverständlich, auch relativ kurzfristig vielleicht noch. Ja, es kommen ja jetzt die wackeligen Börsenmonate, August, September. Kann durchaus was passieren. Jetzt machen wir ungünstigsterweise auch im August noch eine Sommerpause. Kommen wir gleich zu. Aber ja, tatsächlich, da kann durchaus was passieren. Und im Bereich KI, beziehungsweise auch bei den Chips, ist es ja schon passiert. Oder wir sind mittendrin. Aber das ist völlig normal, wenn die Kurse so stark steigen, müssen sie auch auf der anderen Seite der Fahnenstange wieder runtergehen. Ich vergleiche das manchmal mit einem, ich weiß nicht, Etienne, ob du mal schon so ein XXL All-You-Can-Eat-Buffet genossen hast. Hast du das schon mal?
Mm-hmm. Ist lange her, aber ich fand es ziemlich geil.
Geil. Okay, jetzt stell dir mal vor, bei so einem XXL All-You-Can-Eat frisst du dich so in kürzester Zeit, in was weiß ich, in 10 Minuten, so voll.
Voll.
Alles, was geht. So. Und was passiert dann? Die Folge kommt dann irgendwann. Dein Magen rebelliert, völlig klar. Ja. Und das ist da nicht anders bei diesen Aktien. Die haben sich so voll gefressen. Auch Aktien können sich voll fressen. Also gerade die Chip-Aktien, die haben sich ja vervielfacht innerhalb von wenigen Monaten. Da gab es ja auch teilweise SanDisk zum Beispiel ist so ein Speicherhersteller, der sich da vertausendfacht hat seit letztem Jahr oder was. Ich meine, ist doch klar, dass da was dass der Magen von diesen Aktien rebelliert und dass sie da nach unten gehen, ist völlig normal. Also sowas passiert, darüber braucht ihr euch keine Sorgen machen, zumal, und jetzt kommen wir vielleicht doch noch zur SAP und so, zumal es bis jetzt ja nur eine Rotation ist. Also diese Aktien, die verlieren kräftig, dafür werden andere gekauft, zum Beispiel die Aktien, die ja bisher als Verlierer der KI galten, nämlich die Aktien von der Softwarefirmen. Die werden jetzt plötzlich, also nicht gigantisch, aber gerade bei SAP auch, sieht man dann schon einen kleinen Turnaround im Moment. Stand jetzt, natürlich kann sich das alles wieder ändern. Das heißt, da werden jetzt andere Aktien gekauft, die zuletzt zurückgeblieben sind. Und solange das eine Rotation ist, das ist dann, solange kein tatsächlich Geld abfließt aus den Märkten, was dann passieren würde, wenn tatsächlich hier Not am Mann ist und wenn hier eine Kreditkrise wieder aufploppt, dann wird tatsächlich Geld rausgezogen aus den Aktienmärkten. Soweit sind wir noch nicht, es wird nur Geld umgeschichtet.
Ja, das ist total spannend. Genau, diese Umschichtung, die kann man sich immer wieder angucken. SpaceX auch genau so ein Beispiel, wo es massiv nach oben ging und jetzt auf einmal alles wieder nach unten, auch interessant, vielleicht auch mal eine Folge wert. Ganz fix noch unsere Mail von Dani, die uns geschrieben hat, auch zum Thema Crash. Sie hätte sich mal, das finde ich total cool, dass sie das gemacht hat, die institutionellen Angebote für eine Short-Strategie auf den Stocks Europe 600 Banks angesehen. Und siehe da, sagt sie, es sind sehr wenige Angebote und dann versucht sie ein bisschen zu analysieren. Jetzt wollen Banken mit ihren Produkten logischerweise Geld verdienen. Scheuen sie hier dem Anleger was anzubieten, weil sie wissen, so übersetze ich das jetzt mal, dass wir vor einem erneuten Finanzkrise stehen, viel näher dran sind, als es das im Moment vermuten lässt?
Interessante Vermutung, liebe Dani, aber ich habe diese Vermutung nicht. Warum nicht? Weil, du schreibst ja ganz richtig, die Banken wollen logischerweise mit ihren Produkten Geld verdienen und das wollen sie. Und die Banken richten sich danach, was gefragt ist. Und die meisten Menschen, das ist nun mal so, setzen lieber auf steigende als auf fallende Kurse. Folglich, und das ist für mich die ganz einfache Erklärung, folglich werden auch viel mehr Produkte auf steigende Kurse angeboten als auf fallende, weil es da einfach mehr Nachfrage gibt, mehr Interesse. Das mag sich ändern in Zeiten wie zur Finanzkrise, dann wird auch da die Nachfrage schnell steigen. Auch dann kommen aber auch zusätzlich gleich wieder neue Angebote in diese Richtung in Umlauf. Also da warten wir mal ab. Im Moment ist das noch ein gutes Zeichen, dass sich eben das Interesse an solchen Short-Strategien noch nicht so stark vergrößert. Das wird sich dann vergrößern. Leider meistens erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, das heißt, wenn die Kurse schon eingekracht sind.
Ja, auch der Indikator dann wieder, aber dann wäre es im Zweifel schon zu spät. Vielen Dank an euch beide, dass ihr geschrieben habt. Wir freuen uns sehr darüber. Schreibt uns gerne weiter, berichter@ntv.de oder @gmail.com. Das sind unsere E-Mails. So, Raimund, und da machen wir für heute den Sack zu und auch erstmal für die nächsten 4 Wochen, weil wir sind jetzt erstmal in der Sommerpause.
So ist es. Anfang September werden wir in der ersten Septemberwoche wieder erscheinen mit unserem Podcast. Habt einen schönen August. Macht's gut. Bis dahin, liked uns, abonniert uns, was auch immer. Schreibt uns natürlich. Etienne hat die E-Mail-Adresse genannt. Ciao, ciao. Bis Anfang September.
Und dann schauen wir mal, ob wir dann vielleicht schon einen kleinen Crash oder einen kleinen Rücksetzer hinter uns haben. Und ich bin gespannt.
Deine Prognose
steht ja noch, ne?
Ja, ich schließe es nicht aus. Es kann durchaus sein. Es wird auf jeden Fall spannend während unserer Pause. Und wir werden die Märkte nicht aus den Augen lassen. Ich zumindest nicht.
Ja, sehr gut. Ich freue mich. Bis dann.